In den schönen guten Morgen. Wie immer eine Geschichte am Anfang. Ein Student einer Bibelschule, vielleicht war es auch eine Studentin, wird in der Prüfung gebeten, den Inhalt des Philipperbriefes in einer kurzen Zusammenfassung zu nennen. Der Student antwortet, wir haben es heute schon gehört, Paulus sagt dort im Philipperbrief, freuet euch in dem Herrn. Die Prüfer warten, ob da noch was kommt. Aber das war's anscheinend. Etwas irritiert über die doch recht knappe Zusammenfassung, fragt der Prüfer nach, ob der Kandidat noch etwas mehr sagen könnte. Und der antwortet, abermals sage ich euch, freut euch. Einfach nur Philipper 4, Vers 4 zu zitieren, reichte ihm anscheinend als Zusammenfassung. Wir wollen uns aber damit nicht zufrieden geben, sondern uns mit dieser Aufforderung des Paulus zur Freude etwas näher beschäftigen. Vielleicht denken manche, ich hätte mir dieses Mal ein leichtes, schönes und ansprechendes Thema für die Predigt ausgesucht. Denn über die Freude kann man wunderbar, ich wollte nicht sagen schwadronieren, aber zumindest referieren. In der Konkordanz findet man circa 150 Einträge zum Thema Freude oder auch Freuen. Damit könnte man leicht eine halbstündige Predigt füllen. Tja, so einfach habe ich es mir dann doch nicht gemacht. Es war auch dieses Mal eine zwar schöne und interessante, aber doch eine Herausforderung. Zuerst mal, was Freude ist, wie sie entsteht, wie sie wirkt und was sie bewirkt, das wissen wir alle genau. Vom Kleinkind bis zu Oma und Opa. Freude ist doch eins der schönsten Gefühle, ein bevorzugter Zustand, wünschenswert auf jeden Fall als all die anderen, vor allem negativen Gefühlsregungen wie Trauer, Zorn und Ärger und manch anderes. Konkurrenzlos ist Freude also. Wenn wir uns dem Bibeltext nähern wollen, müssen wir erst ein paar allgemeine Formulierungen zur Freude genauer betrachten. Es gibt eine Freude mit etwas oder mit jemandem, mit Dingen oder Personen, Freude mit einem Geschenk zum Beispiel, mit Besitz, ich möchte keinen aufzählen, wir haben genug Besitz alle, mit seinem Kind, Freude mit seinem Kind oder noch viel mehr mit seinen Kindern, falls man mehr hat und auch natürlich mit seiner geliebten Ehefrau. Freude mit der Ehefrau. Es gibt auch eine Freude an etwas und über etwas. Das überschneidet sich ein bisschen auch mit dem mit etwas. Zum Beispiel Freude am Wetter kann man haben. Freude an der Natur. Freude an einem Sonnenuntergang oder Aufgang. Freude über gutes Essen und auch Freude, wenn man eine gute Unterhaltung hat. Und im Nehemia erfahren wir sogar, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und da gibt es noch eine Freude auf etwas oder auf jemanden, bekannt unter dem Wort Vorfreude. Eine Freude auf die zukünftige Hochzeit, die demnächst stattfindet, auf den Frühling. Ich glaube, wir warten schon alle darauf. Auch auf den Urlaub, der ist noch ein bisschen weiter weg, aber trotzdem Freude auf den Urlaub. Oder auch auf ein zu erwartendes Baby. Wir zwei unter uns das gerade tun. Sie freuen sich auf ein zu erwartendes Baby. Wenn wir alles, woran wir jetzt denken, zusammenzählen, dann kommen wir auf ganz schön viele wunderbare Freuden. Nicht alle erleben wir jetzt gleich, an viele Vergangene erinnern wir uns gerne, auf manche müssen wir warten. Freude macht uns glücklich und motiviert uns. Aber was und welche Formulierung haben wir in unserer Anfangsgeschichte gelesen? Es war schon auch von Freude die Rede, aber aus einem besonderen Grund. Freut euch in dem Herrn. Das ist eine besondere Formulierung. Wer von euch sagt jemals, ich habe Freude in meinem Auto? An meinem Auto, ja. Ich habe Freude in, vielleicht geht noch in meinem Urlaub, weil das dann zeitlich formuliert ist. Aber freut euch in dem Herrn, ist eine besondere Formulierung. Kennen wir diese Freude? Freude in dem Herrn? Praktizieren wir sie auch? Haben wir jetzt, als wir über die Freude sprachen, haben wir jetzt an den Herrn, an Gott, an den Schöpfer unseres Lebens gedacht? Letzte Zeit beschäftigt es mich sehr stark, wie ich Gott, Samuel hat es heute auch schon erwähnt, das hat mich so gefreut, wie ich Gott besser kennenlernen kann, wie ich näher an ihn herankomme und wie ich in ein engeres Verhältnis zu ihm komme. Wie kann ich bewusster mein Leben im Glauben mit Gott, mit meinem Heiland Jesus Christus leben? Was oder wer hindert mich dabei? Ja, ich kenne die Bibelstelle im Brief des Jakobus. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Wenn ich mein Leben betrachte, dann scheitere ich manchmal daran, dass dann, wenn Gott dran wäre, sich etwas anderes in den Vordergrund spielt. Irgendetwas ist oftmals wichtiger. Die Freude im Herrn bleibt da oftmals auf der Strecke. Wenn ihr in dieser Disziplin besser seid, bitte sprecht nachher mit mir darüber und betet mit mir. Es ist aber auch verständlich, so habe ich mir dann überlegt, wie soll denn auch eine Beziehung zwischen einem sichtbaren und begrenzten Menschen, wie wir sind, und einem unsichtbaren und unbegrenzten Gott möglich sein, von dem man oft nicht mal sicher ist, ob er einen hört oder Interesse an einem hat. Und überhaupt, warum verbirgt sich Gott? Wieso verhallen so viele unserer Gebete scheinbar ungehört? Warum bläst Christen der Wind des Lebens genauso hart ins Gesicht wie Nicht-Christen? Und was unterscheidet den christlichen Lebensentwurf überhaupt von dem eines ethisch hochstehenden Atheisten? Der eindringliche Aufruf des Paulus zur Freude könnte wie eine Zusammenfassung der Botschaft des Paulus allgemein gelten. Wie aber sollten die Philipper, wie sollen wir diese Freude umsetzen? Was hat der Apostel seiner Gemeinde und uns mitzuteilen, was eine solche geradezu überschwängliche Freude begründen könnte? Und überschwänglich ist sie, wenn er sagt, freut euch in dem Herrn, und abermals sage ich euch, freut euch. Das Problem ist, dass der Blick in unsere eigene Lebenswirklichkeit, in unser tägliches Leben, uns nicht unbedingt und immer zu Begeisterungsstürmen hinreißen und uns voller Euphorie ausrufen lassen würde. Ich freue mich im Herrn, freut euch mit mir. Wer hat das letzte Mal gemacht? Wann war das letzte Mal, wo wir so ausgerufen haben? Wir Menschen stecken in mehr oder weniger großen Konflikten und fügen sich gegenseitig Wunden zu. Die Menschen ersparen sich nichts. Es fehlt ihnen oft an Erbarmen. Der Stärkere setzt sich durch. Bei uns Christen sollte es natürlich nicht so sein, ist aber manchmal nicht anders. Zumindest weiß ich es aus der Vergangenheit. Das war schon zu Zeiten des Paulus so. Seine Briefe geben beredtes Zeugnis von schmerzhaften Auseinandersetzungen, persönlichen Anwürfen und sogar körperlichen Misshandlungen, denen er ausgesetzt war. Und er war auch selbst nicht kleinlich, wenn es darum ging, sich durchzusetzen. Nein, der Umgang von uns Christenmenschen miteinander kann es nicht sein, der Anlass gibt zu großer, unaussprechlicher Freude im Herrn. Auch der Blick in diese Welt um uns herum ist nicht unbedingt dazu angetan, uns zu Freudenstürmen hinzureißen. Und so steht die Frage im Raum, freuen, worüber eigentlich? Ich weiß, ihr habt alle eine Antwort. Alle, die in der Bibel lesen und die bewandert sind in der Bibel, die haben eine Antwort. Überlegt mal, wie theoretisch sie ist, wie praktisch sie eigentlich ist. Die Bereitschaft zu einem friedvollen Miteinander, zu gegenseitigem Respekt, weil ich das vorhin gerade erwähnt habe, und der Achtung vor dem anderen ist es anscheinend auch nicht, die uns die Freude entlocken könnten, zu der Paulus aufruft. Er hätte uns ja in seinem Wort schon diverse Anleitungen gegeben, wie wir aus dem Dilemma herauskommen könnten. An die Christen in Rom zum Beispiel schreibt er, Gott, der ja Geduld und Ermutigung schenkt, soll euch helfen, eins zu sein und in Frieden miteinander zu leben. Geht miteinander so um, wie es Christus vorgelebt hat. Dann könnt ihr gemeinsam mit einer Stimme Gott, den Vater, unseren Herrn Jesus Christus loben und ehren. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, denn dadurch wird Gott geehrt. Schön gesagt, Paulus. Aber mir ist auch bewusst geworden, dass Freude im Herrn nicht unbedingt ein persönliches Ansinnen, sondern ein kollektiver Gemütsausbruch ist. Paulus schreibt ja, freuet euch in dem Herrn. Freuet euch miteinander, nicht einzeln, so formuliert es Paulus. Es ist eine Freude, die in der Gemeinde, in der Gemeinschaft entsteht und wächst und gelebt wird. Hier versammeln sich ja auch Menschen, die aus der befreienden Botschaft von Liebe, von der Liebe Gottes leben und diese auch weitersagen und weitergeben wollen. Wenn dieser Aufruf nicht zur leeren Phrase werden soll, also zu Sprüchen, die man kennt und gedankenlos plappert, dann lohnt es sich, stehen zu bleiben und ernsthaft zu fragen, was und wer ist denn nun wirklich meine Freude? Ich habe über mich nachgedacht. Wie erfüllt ist mein Glaube von Freude über die Hinwendung Gottes zu mir? Zu mir ganz persönlich. Wie sehr rührt es mich noch? Und immer wieder, wie sehr rührt es mein Herz, wenn ich bedenke, dass, als ich wegen meiner Sünde schon vorbereitet war, ans Kreuz genagelt zu werden, dann Jesus kommt und sagt, mach mal Platz, geh zur Seite, lass mich das machen. Ich übernehme die Strafe. Mich sollen die Nägel treffen. Du bist erlöst. Du bist frei. Du bist schuldenfrei. Wir haben heute die Möglichkeit, beim Abendmahl aufs Neue wieder darüber nachzudenken. dass Jesus gesagt hat, geh auf die Seite, das mache ich. Ich gehe ans Kreuz. Das große Wunder und der Grund zur Freude ist darin zu finden, dass der unsichtbare Gott in Jesus doch tatsächlich ein Gesicht bekommen hat. Und dass seit dem Kommen des Heiligen Geistes der unbegrenzte Gott, den ich vorhin erwähnt habe, in unserer Unbegrenztheit kommt und in uns Menschen wohnen will. Und all das bloß, weil er uns liebt und nie und nimmer von unserer Seite weichen will. In Freud und in Leid. Was sagt Jesus? Ich bin bei euch alle Tage. Erlöst und frei. Seit Jahrtausenden war das der Wille Gottes für sein Volk und für alle Menschen. Die Tora und die darin enthaltenen Anordnungen dienten immer nur dazu, ein Bewusstsein der Nähe und der Hilfe und der Unterstützung Gottes zu schaffen. Und für Jesus war das Gesetz nichts anderes als eine einzige große Weissagung seiner selbst über ihn, den Messias. Und diese Weissagungen hat er auch erfüllt. Grund genug für diese Freude im Herrn. Ah, wie traurig. Selbst Jesus musste entdecken, dass die übertriebene Auslegung dieser Tora, dieser Gesetze und die unergiebigen und unfruchtbaren Debatten darüber den Glauben der Führer des Volkes und ihrer Mitbürger zugeschüttet haben. Dabei sollte es damals wie heute die Freude darüber sein, was uns Gott in seiner Liebe geschenkt hat. Letztendlich gipfelt diese Freude in der Erlösung durch Christus. Die Wirklichkeit des Menschen erschöpft sich ja nicht darin, was er sehen, kontrollieren und berechnen kann. Der Mensch ist mehr als ein biologisches, mit Vernunft begabtes Wesen. Unsere Werte des Glaubens, Barmherzigkeit, Liebe, Nachsicht und wir könnten hier auch noch die Frucht des Geistes mit hereinnehmen, die sind nicht rational zu begründen. Also hier mit unserem Hirnkastel, aber sie sind unverzichtbar für das Menschsein überhaupt. Nun lebt natürlich jeder und jede in seiner oder ihrer eigenen Lebenswirklichkeit mit allem, was unser Leben ausmacht, Gutes und Schlechtes. Freudiges und Trauriges, Hohes und Tiefes. Aber nicht unsere Lebenswirklichkeit ist der Grund für den Jubel. Das musste ich mir bei der Vorbereitung der Predigt immer wieder vorsagen. Nicht unsere Lebenswirklichkeit ist der Grund für den Jubel, zu dem Paulus aufruft. Der beste Beweis dafür ist er selbst. Paulus selbst und seine eigene Lage. Als er den Aufruf zur Freude schreibt, das wissen wir, sitzt er im Gefängnis. Das ist keine schöne Lebenswirklichkeit. Keine wünschenswerte Situation. Als er das schreibt, hat er schwere Anfeindungen von den Juden hinter sich. Und nicht nur die Juden, von christlichen Widersachern schlägt ihm massive Opposition entgegen. Die Behörden der griechischen Städte erteilen ihm Redeverbot und lassen ihn einsperren. Punktum. Wahrlich kein Grund, in Jubel auszubrechen. Die Frage, worüber man sich eigentlich freuen soll, stellt sich umso mehr, wenn man auf die Lage des Paulus blickt. Es gibt ein paar Hinweise in dem Text, die auf die richtige Spur führen könnten. Zunächst einmal, Paulus nennt eben die Freude eine Freude im Herrn. Nicht einfach nur eine Freude an Gott, sondern im Herrn. Freu dich im Herrn alle Zeit, lautet seine Aufforderung. Es geht also nicht einfach um irgendeine Freude über Alltägliches. Es ist auch nicht eine Freude über oder mit dem Herrn. Die Freude im Herrn lebt viel mehr aus der Gewissheit, dass unser Leben aufgehoben ist. Jetzt kommt das Im. In der Liebe Jesu Christi zu uns. Und mehr noch, dass diese Freude gespeist wird aus einer Kraftquelle, die nicht aus uns selber kommt. Das ist das Wichtigste für sich, oder war für mich das Wichtigste zu erkennen. Es ist keine Freude, die aus mir selber kommt, sondern eine Quelle, die in Christus sprudelt. Wir sind eingebettet in eine Gnade und Liebe und Erlösung, die nicht von Menschen gemacht ist, sondern Gottes Entscheidung ist. Gott hat sich dafür entschieden, uns gnädig zu sein, bis hin, dass Jesus dafür ans Kreuz gehen musste, wie ich vorhin schon versucht habe, ein bisschen plakativ zu erklären. Wir sind nicht mehr eingesperrt in so selbstgeschaffene Zwänge, die uns einengen, sondern wir sind befreit. Und wir sind getragen von Güte und Freundlichkeit. Und da ist mir, als ich das gerade geschrieben habe, eingefallen, dieses, ja, das ist Freude, unaussprechliche Freude, in Jesus Christus geborgen zu sein. Ja, das ist Freude. Bei Paulus war das ganz wörtlich so. Er war eingesperrt, in seinem Bewegungsspielraum eingeengt. Das hindert ihn aber nicht daran, gerade in dieser Lage eindringlich zur Freude im Herrn aufzurufen. Es ist unglaublich. Dieser Mann ist wirklich zu bewundern. Aber das sollten wir auch sein, wenn wir so reagieren wie er. Das wahre Gefängnis ist nicht die äußerliche Gefangenschaft. Das ist ganz wichtig. Das wahre Gefängnis ist unsere sündige Natur. Dieses Gefängnis hat Jesus zerbrochen. Und dann haben wir noch das kleine Wort, alle Wege. Ich habe es bewusst noch ausgelassen, weggelassen. Freut euch in dem Herrn alle Wege, so schrieb Paulus den Philippern. Man kann auch sagen, alle Wege und alle Zeit. Wir erleben vielleicht manchmal ein Auf und Ab unserer Lebensweise und unserer Gefühlswelt, wie man so schön sagt, ein himmelhoch jauchzend und ein zu Tode betrübt. Über Jesus aber heißt es, gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Und wenn Gott mit seinem Geist in uns lebt, dann gilt das gestern, heute und dasselbe auch in Ewigkeit eigentlich auch für uns. Schande, dass es bei mir nicht immer so ist. Die Freude im Herrn weist das Leben darum eingebettet in einen weiteren Horizont, als unser eigener immer ist. Den die kleinen und großen Feindseligkeiten unseres Alltags zwar punktuell verdunkeln, dem sie aber letztendlich nichts anhaben können und nichts anhaben sollten. Was hat Jesus gesagt? Nichts kann uns trennen von der Liebe, Paulus geschrieben, Entschuldigung, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in und wiederum in Christus Jesus ist. Im Römerbrief schreibt Paulus so. Das ist der unverbrüchliche Grund, der kann nicht zerbrochen werden, der Freude im Herrn. In Jesus Christus sind die großen Verheißungen des Heils Gottes für diese Welt zur Erfüllung gekommen. Es gibt im Buch Jesaja eine Weissagung vom Heil für die Armen und Gefangenen, für die Blinden und für die Zerschlagenen. Und diese Weissagung hat Jesus in seinem Heimatort Nazareth in der Synagoge verlesen. Und diese Weissagungen kommen in Jesus selbst zur Erfüllung. Da gelten andere Maßstäbe als die, nach denen die Welt normalerweise tickt. Diejenigen, um die sich sonst keiner kümmert, die übersehen und aussortiert werden, die rücken plötzlich in den Mittelpunkt. Sie rückten bei Jesus dauernd in den 3 Jahren, als er unterwegs war, sie rückten dauernd in den Mittelpunkt. Diejenigen, die sich sonst keiner kümmert, die übersehen und aussortiert werden, sie rücken in den Mittelpunkt. Es gibt dafür keinen Grund, außer dem, dass Gott keinen Menschen verloren geben will. Auch und gerade die nicht, die längst schon auf der Strecke geblieben sind im erbarmungslosen Konkurrenzkampf in dieser Welt. Die Entdeckung der Freude, zu der der Apostel Paulus so eindringlich aufruft, gründet für ihn in dem festen Glauben daran, dass die Liebe Gottes zu uns Menschen unsere selbstgebauten Gefängnisse überwunden hat. Überwunden hat. Wenn ich manchmal denke, wie gefangen ich in dem einen oder anderen noch bin. Jesus hat das doch schon überwunden, Josef. Denn die Liebe, wieder der Paulus im Römerbrief, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Geist. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Geist. Wow, was für eine Zusage. Die Freude im Herrn ist darum Ausdruck der Überzeugung, dass es nicht Erfolg, Ansehen oder materieller Gewinn sind, die das Menschsein ausmachen und Glück verheißen. Wir sehen doch längst schon, wohin ein solcher Wahn geführt hat und führt. Wir können zuschauen, live zuschauen. Wahre, tief empfundene Freude kann davon nicht abhängen. Damit unser eigenes Leben und unsere Gemeinschaft gelingen, sollten wir innehalten und nachdenken darüber, ob es nicht gerade diejenigen Werte und Einstellungen sind, die unpopulär erscheinen und nichts einbringen. Und wisst ihr, was ich da gleich gedacht habe? Die Seligpreisungen. Sind das Werte und Einstellungen, die in dieser Welt bevorzugt sind, die man übernimmt, die populär wären? Lest mal die Bergpredigt durch die ersten Kapitel, die ersten Verse. Da stehen sie, die Seligpreisungen. Aber das sind Werte, die unverzichtbar sind für den Menschen, der damit unserer Gesellschaft ein menschliches Antlitz gibt. Die Freude im Herrn ist darum alles andere als eine abstrakte Angelegenheit, die nichts mit unserem Leben zu tun hätte. Sie hat vielmehr sehr konkrete Folgen. Auch das kann man bei Paulus nachlesen. Nämlich gleich nach dem Freut euch in dem Herrn und abermals sage ich euch, freut euch, sagt er, wir haben es auch heute auch schon gehört von Samuel, lasst alle Menschen eure Güte erfahren, setzt er nach der Aufforderung zum Freuen fort. Die Freude im Herrn ist also keine Privatsache, sondern lasst alle Menschen eure Güte erfahren. Sie strahlt nach außen. Wer sich im Herrn freut, der lässt das auch andere spüren. Christenmenschen sind, aufpassen jetzt, Christenmenschen sind darum freudige, heitere und barmherzige Menschen, die aus der unverbrüchlichen Zusage Gottes leben. Freudige, heitere und barmherzige Menschen. Wenn ihr nichts anderes mitnehmt, nehmt das mit. Die Freude im Herrn ist dann die, noch etwas, heitere Gelassenheit derer, die wissen, dass das Gelingen ihres Lebens nicht davon abhängt, dass sie sich, das ist interessant, dass sie sich, das habe ich wo gelesen, das hat mich so beeindruckt, dass sie sich das erst erkämpfen müssen, worüber sie sich dann freuen dürfen. Sie müssen sich das nicht erkämpfen, worüber sie sich freuen dürfen. So schaut oft unser Leben nämlich aus, dass wir glauben, wir müssten es uns erkämpfen, dass ich mich darüber freuen darf. Die Freude im Herrn ist vielmehr die Zuversicht, dass unserem Leben Sinn und Ziel geschenkt sind und wir um die Erlösung aus unseren Verfehlungen und Verstrickungen uns nicht selbst zu sorgen brauchen und selbst befreien müssen. Wer es jemals versucht hat, hat es ja entdeckt, dass das nicht geht, dass wir uns nicht selbst befreien können und dass wir uns auch nicht selbst darum Sorgen brauchen. Christenmenschen dürfen darum in gelassener Heiterkeit leben, denn sie sind gewiss, dass die Vorläufigkeit und Gebrochenheit ihres Lebens aufgehoben ist bei Gott, dem Ursprung und Ziel unseres Daseins. Und das hat Paulus wiederum im Römerbrief unterstrichen. Ich bin gewiss, ihr könnt vielleicht sogar mitsprechen mit mir, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes. Und jetzt wiederum, die in Christus Jesus ist, in unserem Herrn. Ja, das ist Freude, würde ich am liebsten mit euch singen. Und schließlich noch ein Hinweis im Text. Der Herr ist nahe. Habe ich heute schon etwas anders interpretiert gehört, aber ist im Prinzip das Gleiche. Der Herr ist nahe, er kommt bald, oder der Herr ist nahe, er ist da. Wir stehen nicht alleine hier in dieser Welt, wir, die sich dem Herrn anvertraut haben. Das ist wohl Grund genug zur Freude. Der Herr ist nahe. Das ist die befreiende Gewissheit, dass unser Leben keine Irrfahrt ist, sondern seine Vollendung bei Gott finden wird. Wir haben heute schon von der Ewigkeit gesungen, mit Albin und mit der Dani. Also, dass unsere Vollendung bei Gott zu finden ist, der uns und nicht uns selbst überlässt. Und so steckt in dem einen Satz des Paulus seine ganze Sicht auf ein Leben aus der Hoffnung, dass wir aufgehoben sind in der Liebe Christi. Uns nicht um unser Leben zu sorgen brauchen und diese tröstliche Gewissheit weitergeben dürfen. Das ist wahrlich Grund zur Freude. Mit dem zweiten Teil dieser Predigt habe ich mir selbst die Antwort auf meine anfangs zweifelnden Fragen gegeben. Halleluja, preist den Herrn. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.